Daniel, du bist Lebensmittelchemiker, aber du bist wahnsinnig kunstaffin, sehr kunstsinnig. Deine Verlobte, liebe Grüße an der Stelle, die arbeitet auch auf diesem Gebiet. Und ihr standet letztes Jahr zusammen in der Münchner Kunsthalle und habt euch gemeinsam eine Ausstellung angeschaut über Jugendstil. Überall diese bunten Jugendstilbilder, Skulpturen, Schmuck, gibt so viel zu sehen. Und plötzlich siehst du dieses historische Schild in der Ausstellung, das dir die Relevanz deiner Forschungsarbeit und die historische, ich gehe so weit, diese historische Dimension gezeigt hat. Erzähl uns von diesem Schild.
Das war tatsächlich ein Schild von einem Restaurant. Das hieß Ethos. Das war in der damaligen Ottostraße. Jetzt ist die Barerstraße meines Wissens. Und ich stand da davor und mich hat das erstmal umgehauen, weil ich mir dachte, das Untypische an dem Ganzen war, dass da drunter vegetarisches Restaurant stand. Und das war um 1900 und ich dachte mir so, kann das überhaupt sein?
Wie das kommt muss ein das? Fehler sein.
Ja, genau. Also mir ist da das erste Mal bewusst geworden. Ich wusste ja natürlich, dass da schon die Bewegung gegen Industrialisierung, zu viel Technologie und so, die Leute ein bisschen mehr in Richtung Nachhaltigkeit gegangen sind und so weiter. Spiegelt sich dann auch viel in der Kunst auch wieder. Aber mir war auch nicht bewusst, dass der Essenstrend auch in die Richtung gegangen ist. Und für mich war das einfach so ein schönes Gefühl zu sehen, dass die Leute sich damals schon befasst haben und dass wir jetzt auch noch dran denken und natürlich deutlich mehr Wissen auch aufgebaut haben über diese 100 Jahre, ein bisschen mehr. Und ja.
Dass diese Historie der Nachhaltigkeit schon so lang zurückgeht, das war mir auch überhaupt nicht bewusst. Aber mehr Nachhaltigkeit ist ja auch tatsächlich das Ziel von deiner Forschung, weil sonst klappt es nicht mit dem Überleben hier auf diesem Planeten. Das wissen wir. Dazu gehört weniger Fleisch essen. Das ist besser für die Tiere, besser für die Umwelt, besser fürs Klima. Und Daniels Beitrag ganz konkret ist, er entwickelt eine Käsealternative aus pflanzlichen Eiweißen. Was muss so ein Käse können, damit er auf dem Markt brilliert?
Alles. Er soll gut schmecken, er soll gut riechen, er soll gut aussehen. Er soll die Schmelzeigenschaft mitbringen und die Textur, die man erwartet. Es ist ein sehr komplexes Zusammenspiel von allem.
Muss gut riechen, muss gut schmecken, muss gut schmelzen. Du hast mir auch eins mitgebracht, das liegt jetzt hier auf dem Teller vor mir hier. Es ist ein kreisrundes, käsegelbes Ding, wobei die Farbe etwas blasser ist. Es ist nicht dieses strahlende Gelb, was jetzt ein Emmentaler hat. Und aber er ist, krass, das riecht einfach wirklich wie so ein schöner Stinkekäse. Also, es riecht wirklich wie Käse. Wenn ich nicht wüsste, dass das jetzt gar kein Käse ist eigentlich, sondern aus Lupinen gemacht ist, also einer Pflanze, würde ich nicht drauf kommen. Also, super Ding.
Cool.
Ihr hört Science Tea Time, den Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler zu Wort kommen. Und ich trinke heute meinen Tee mit dem Lebensmittelchemiker Daniel Kolesnik und möchte herausfinden, wie er aus Lupinenproteinen so richtig leckeren Käse machen will. Käse, der obendrein auch noch gut aussieht, gut riecht und gesund ist. Das ist ganz wichtig. Und wir sprechen auch darüber, warum das gar nicht so einfach ist. Schön, dass du da bist.
Hi Caro, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf jeden Fall
sehr. Es ist wirklich so schön, dass du da bist, weil das auch so ein Thema ist, das sofort, da hat jeder was mit zu tun. Aber wir müssen jetzt den passenden Tee zum Käse finden. Welchen möchtest du denn haben? Hast du dir schon einen ausgesucht hier aus unserer Box?
Ein Bio-Kräutertee.
Guck mal, ich gieße jetzt noch ein bisschen was ein. Daniel, du bist aktuell am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung, eingeweihte Wissen, das heißt Fraunhofer IVV. Und dieses Fraunhofer deckt ja die ganze Prozesskette ab, ihr macht ganz viel. Was ist denn jetzt deine Rolle gerade? Du bist PhD, richtig?
Genau, ich mache meine Doktorarbeit gerade am Fraunhofer IVV zu dem Thema eben Käsearomen durch Fermentation in pflanzlichen Rohstoffen. Wir haben quasi verschiedene Lebensmitteltechniker und darunter einmal das Milchtechnikum und das Fermentationstechnikum. Die sind ein bisschen aufgebaut wie Labore und wir haben da sämtliche Geräte, die jetzt in der Industrie auch auffindbar sind, aber zumeist in etwas kleinerem Maßstab. Also wir haben auch zum Beispiel eine UHT-Anlage, womit man dann eben Getränke pasteurisieren kann oder
ultrahoch
erhitzen. Genau. Bei uns funktioniert das alles im Labormaßstab, aber wir haben auch die Möglichkeit, dann eben ins Upscaling zu gehen, damit wir dann in unseren Projekten auch die Industriepartner im Idealfall unterstützen können bei der Entwicklung.
Aber es ist ja eigentlich dann sehr lebensnah. Also ihr arbeitet auch mit der Industrie wirklich dann zusammen.
Genau. Mhm. Also nicht nur. Also wir haben auch Forschungsprojekte, die öffentlich gefördert sind jetzt, aber viel im industriellen Austausch. Und das Fraunhofer-Institut oder die Fraunhofer-Gesellschaft ist ja gerade bekannt für die angewandte Forschung. Nicht nur theoretische Forschung, sondern halt das Ganze dann wirklich in die Wirtschaft auch mit einzuarbeiten.
Aber wenn ihr jetzt ein Milchtechnikum habt und wirklich ja auch Käsealternativen produziert, habt ihr da so eine kleine Käserei in Laborgröße, eine Mini-Käserei?
Käserei kann man jetzt nicht wirklich sagen. Wir haben verschiedenste Geräte, die wir dann eben nutzen.
Also zum Beispiel?
Es fängt bei einem Thermomix an. Dann haben wir Turax, wir haben Hochdruckhomogenisatoren, wo wir dann im Prinzip uns dann auch bei der Herstellung so entlanghangeln, dass wir erstmal einen Pflanzendrink herstellen und dann geht es eigentlich ins Fermentationstechnikum über. Da beimpfen wir dann quasi die Milch und da sind dann auch unsere Reifeschränke und dann kriegen wir das kleine schöne Produkt raus.
Jetzt im Fraunhofer IVV beschäftigen sich ja die Forschenden seit mehr als 10 Jahren mit solchen pflanzlichen Ersatzprodukten. Ich würde jetzt mal ganz gern in deine Biografie gehen. Als du ein Kind warst, war dir Essen und überhaupt das Produkt Käse, hat das eine Rolle gespielt in deiner Biografie?
Ja, als Kind war mir das natürlich nicht so bewusst. Es gab halt Lebensmittel, die man gern gegessen hat und Lebensmittel, die man nicht gern gegessen hat. Aber für mich war Essen, hatte immer einen sehr großen Stellenwert, ja.
Erzähl mal von deiner Familie. Kocht ihr oder habt ihr zu Hause gekocht oder macht ihr das? Spielt das eine Rolle?
Ja, also das war komplette Verwertung von allen Dingen. Also Kochen war echt immer täglich. Wir hatten immer frisches Essen auf dem Tisch. Das war in meiner Familie immer sehr wichtig. Es war mir auch sehr wichtig, weil meine Eltern beide Arbeiter waren und dementsprechend nicht immer zu Hause, wenn meine Schwester und ich da waren. Und oder zumindest nur ein Elternteil. Und da wurde halt dann immer geguckt, ab einem gewissen Zeitpunkt, dass man zumindest einmal die Mahlzeit zusammen am Tisch verbringt und es war auch für mich immer persönlich sehr wichtig, weil man dann halt die gemeinsame Zeit genutzt hat.
Sag mal, deine Eltern steht hier in meinem Infozettel, kommen ursprünglich aus Kirgisistan. Mhm. Kirgisistan ist ja ein sehr, sehr schönes Land, kaukasisch, russische, asiatische Küche kommt da zusammen. Spielt da Käse eine Rolle?
Tatsächlich ja, also wir haben jetzt auch noch immer noch sehr viele Freunde, die aus allen möglichen Ecken kommen und gerade kaukasische Küche, wenn man sich das mal anguckt, da habe ich dann viel aus Georgien mitbekommen. Meine Mama war dort ganz lange Zeit.
In Georgien?
Auch, ja. Aha. Und die haben gewisse Delikatessen oder halt...
Nenn mal eine. Ich kenn mich mit georgischer Küche wirklich nicht aus, leider.
Es gibt Hachapuri, nennt sich das. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Das sind tatsächlich so, es ist ein Brot, was mit Käse gefüllt ist. Und das gibt es je nachdem, in welcher Region man ist, in allen möglichen Variationen. Es kann wie eine Pizza aussehen, es kann wie so ein Schiffchen aussehen und dann ist da geschmolzener Käse. Mm. Und das ist halt so ein georgischer, klassischer Käse.
Und hat die Mama das auch aufgetischt?
Wir hatten das nicht häufig, aber... Ein paar Mal kam es schon vor.
Also ich finde, Teig und Käse ist auf jeden Fall eine bewährte Kombi.
Sehr deftig, ja.
Ja, ist herrlich. Du bist dann in Trostberg an die Schule gegangen und hast dich dann entschieden, an die TU München zu gehen, um erstmal Lebensmitteltechnologie zu studieren. Warum hast du dich für dieses Fach interessiert?
Lebensmittel und Kochen und so weiter war generell in der Familie hatte einen großen Stellenwert und ich habe eine ältere Schwester, die dann auch in Freising-Weinstephan Lebensmitteltechnologie studiert hat und habe mir dann gedacht, ich gehe in dieselben Fußstapfen, könnte man meinen.
Das war ja eigentlich so die Zeit, wo die ersten Ersatzprodukte, nenne ich jetzt mal, oder die ersten pflanzlichen Alternativprodukte auf den Markt kamen. Hast du drüber nachgedacht, daher könnte ich einen pflanzlichen Käse eine Alternative dazu erforschen oder herstellen?
Zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe mich während der Schulzeit immer sehr für Chemie allgemein interessiert. Für mich war Aromastoffforschung, also alles rund um Geschmack, Geruch, Wahrnehmung, Farben. Also sitzt du jetzt hier und siehst das gleiche Blau, Rot, Grün wie ich. Und bei Lebensmitteln spricht ja nicht nur die Optik einen an, sondern auch natürlich das Geruch. Und ich glaube, das war so ein bisschen, hat sich dann auch ergeben natürlich.
Und du hast dann auch Lebensmittel Technologie ja, angefangen, aber nach 2 Semestern hast du den Studienzweig verlassen und hast nochmal ganz neu angefangen, und zwar mit Lebensmittelchemie. Warum hast du dich entschieden, nochmal anzufangen nach einem Jahr?
Also Lebensmitteltechnologie war jetzt nicht so chemisch. Klingt jetzt sehr, sehr
ja.
banal.
Na,
und
ja, klar.
Man mag meinen, es ist sehr ähnlich, aber es ist, unterscheidet sich sehr stark tatsächlich. Und es kam dann irgendwann so ein Zeitpunkt, wo wir dann eben anorganisch-chemisches Praktikum hatten während des ersten Studiums, wo ich dann gemerkt habe, hey, mir gefällt die Arbeit im Labor und ich möchte halt wirklich analysieren, und habe dann festgestellt, gerade mit dieser Vorliebe für Farben und Pigmente und so weiter, also auch hier ein bisschen das Künstlerische, was ich immer so mitgenommen habe bei mir, ich habe dann gemerkt, dass es so die Analytik von dem Ganzen mich deutlich mehr interessiert.
Aber ich finde es jetzt so schön, wenn du mir das erzählst, weil ich habe nie drüber nachgedacht, dass man Chemie auch als etwas Künstlerisches und so Feinsinniges und Schöngeistiges sehen kann. Ich finde es beinahe poetisch, wie du Lebensmittelchemie jetzt bezeichnest. Aber sag, als ich studiert habe, da habe ich auch nach 1-2 Semestern nochmal komplett von vorne angefangen, weil es nicht das Richtige war. Mir ist es damals ganz schwer gefallen, weil ja man ist ja interessiert dran, dass man schnell was durchzieht. Mhm. Ist dir die Entscheidung, nochmal von vorne anzufangen, nach einem Jahr leicht gefallen?
Nein, absolut nicht. Für mich war, man hat ja gesehen, man ist mit seinen Freunden erstmal da, man lernt neue Leute kennen und so weiter. Und wenn man neu anfängt, dann geht halt jeder seinen Weg, natürlich, in erster Linie. Es war auch nicht einfach, das meiner Familie mitzuteilen, zu sagen, hey, hört mal, es war nett, aber ich möchte nochmal bei Null anfangen. Und gerade dieser zeitliche Aspekt, der ja in der heutigen Gesellschaft doch irgendwo auch ein bisschen eine Rolle spielt, saß dann manchmal schon im Nacken. Aber ich habe mir gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, dann mache ich es nie. Und dann werde ich vielleicht irgendwann auch unglücklich sein mit dem, was ich gerade mache.
Mhm. Würdest du jetzt auch sagen, hat sich der Fachwechsel gelohnt?
Absolut, ja.
Also wäre das auch ein Tipp, den du allen mitgibst, folgt eurem Herzen, da wo
Absolut.
Wirklich das, die Begeisterung ist?
Also ich würde immer sagen, irgendwo nicht nur auf den Verstand, sondern auch ein bisschen auf das Bauchgefühl hören und auf das, was man halt so fühlt. Und wenn man schon die ersten Zweifel am Anfang merkt, dann einfach überdenken und wirklich reden. Ich glaube, das hilft. Mhm. Am meisten, ja.
Du, jetzt schauen wir uns mal deine Forschungsergebnisse quasi an. Also, vor mir steht dieses kleine Käserad. Jetzt pass auf, ich schneide es mal an. Also, es ist, oh, der ist aber sehr fest. Das ist ein sehr
ein
fester, ein klassischer Schnittkäse, aber man, also, ihr hört es vielleicht am Teller. Das ist ein klassischer Hartkäse. Wo ich sage, muss man schon hobeln. Und innen sieht er fast so ein bisschen aus wie, also wie so Schmelzkäse, wie ein sehr fester Schmelzkäse. Aber ich darf ihn nicht probieren, gell?
Leider nicht, nee. Dadurch, dass es im Entwicklungsstadium ist, können wir das nicht gewährleisten.
Aber machst du manchmal Selbstversuche heimlich?
Ja.
Du musst ja wissen, wie er schmeckt, oder?
Ja, klar.
Oder?
Auf jeden Fall.
Aber dir ist noch nichts passiert?
Nein. Wir kontrollieren das ja auch ständig. Also man sieht, ob da jetzt ein Schimmel entsteht oder nicht.
Also der ist absolut, für meinen laienhaften Blick, sehr schimmelfrei. Also der ist wirklich so hellgelb und ist aus Lupine. Und ist, wenn ich den jetzt über einen Auflauf hobeln würde, würde er dann auch gescheit schmelzen?
Leider nicht, nee.
Auch nicht?
Oft ist es so, die ganzen Produkte, die man jetzt eben im Markt findet, die haben eine gewisse Schmelzfähigkeit. Das liegt aber einfach daran, dass sie aus Stärke und Fett ein Netzwerk bilden, was bei Raumtemperatur fest ist. Aber sobald man die Temperatur erhöht, dann fängt es an zu schmelzen. Und dann kann man diese Schmelzfähigkeit nachahmen. Und sobald da ein bisschen Protein ist, ist es ein bisschen schwieriger, weil da hat man dann andere Netzwerke und andere Eigenschaften. Und dann lässt er sich oft hobeln und ist fest, aber schmilzt leider nicht so.
Diese ersten Käsealternativen, die es auch im Supermarktregal gab, das ist ja im Wesentlichen Fett und Stärke zusammengepumpt mit schön Farbe drin, dass es gelb aussieht und vielleicht noch irgendein Aromastoff, der einem Käse vorgaukeln soll. Das Besondere an deinem Produkt und an deiner Forschung ist ja, dass du tatsächlich aus verschiedenen pflanzlichen Proteinen durch die Methode der Fermentation eigentlich eine wesentlich gesündere Käsealternative zauberst, möchte ich sagen.
Ja.
Fermentation nochmal ist ja im Wesentlichen das Umwandeln von organischen Stoffen in einen haltbaren Stoff. Also man macht etwas länger haltbar, habe ich das richtig gesagt?
Genau.
Und dabei spielen Mikroorganismen eine große Rolle. Welche Mikroorganismen, als ich mich eingelesen habe, war das so, als ob ich so verschiedene Clans kennenlerne. Ja. So verschiedene Typen. Welche Clans an Mikroorganismen sind für dich relevant für deine Arbeit?
Ich beschäftige mich eigentlich hauptsächlich mit klassischen Milchsäurebakterien. Also bei der Fermentation Mikroorganismen zusammengefasst, wie du schon gesagt hast, Clans, gibt es halt Milchsäurebakterien, es gibt Hefen, es gibt Pilze. Auch die werden zum Beispiel bei schimmelgereiften Käse, wird ja eigentlich Pilz verwendet. Für meine Forschung hauptsächlich aktuell relevant sind eben Milchsäurebakterien und die untersuche ich dann auch genauer, ob sie überhaupt fähig sind, quasi aus dem Lupinprotein, aus dem pflanzlichen Protein genauso Käsearomen zu generieren wie bei der Milch.
Das heißt aber, eigentlich bist du dann wie so eine Art, es ist so eine Datingbörse. Also welche Mikroorganismen, welche Milchsäurebakterien passen jetzt zur Lupine, dass ich einen bestimmten käseartigen Geschmack entwickle? Oder es ist ja so, da musst du ja ganz viel ausprobieren, weil Milchsäurebakterium ist ja auch nicht gleich Milchsäurebakterium.
Das stimmt, ja. Es ist sehr viel Trial and Error. Und ja, man könnte meinen, es ist wie so eine Datingbörse. Ja. Wir verwenden ja auch nicht nur die Lupine. Also es ist jetzt nur ein Beispiel, was ich mitgebracht habe. Wir arbeiten auch an ganz vielen anderen Rohstoffen, auch an verschiedenen pflanzlichen Fettquellen. Und da sind dann sehr viele Variablen dabei, die man dann in Einklang bringen muss und gucken muss, ob diese Umsetzung stattfindet und ob man dann wirklich auch Käsearoma und dann auch das Produkt dadurch bekommt.
Aber das finde ich ja wahnsinnig spannend, weil du hast also eine ganze Variante von verschiedenen Proteinen, eine ganze Variante von verschiedenen Milchsäurebakterien. Wenn du jetzt die miteinander paarst, in Anführungszeichen, um bei der Dating-Plattform zu bleiben, da kann ja einfach auch mal was richtig schief gehen.
Ja.
Also was war so deine böseste Überraschung, die du bei diesen Versuchen hattest?
Das mag jetzt ein bisschen komisch klingen, aber es gibt dann, wenn man einen gewissen Punkt bei der Fermentation erreicht hat, der nennt sich dann Überfermentation. Das geht wirklich schon ins Negative, also es ist eigentlich schon fast in Richtung Verderb. Da kann das Ganze schon sehr unangenehm riechen. Und
das ist jetzt sehr salomonisch. Also er sagt, wie es aussah und wie es gerochen hat. Wir wollen es wissen.
Aussehen tut eigentlich alles gleich. Es ist eigentlich sehr geronnene, ja, Schlonze.
Ja.
Wenn man es nicht in Form gebracht hat. Aber es kann durchaus wirklich nach Erbrochenem riechen oder wirklich fäkal.
Also ich stelle mir jetzt, du kannst mich gerne korrigieren, Daniel, ich stelle mir deinen Alltag so vor, du bist im Labor, wo du ja glücklicherweise gerne bist, wie du gesagt hast, und du paarst verschiedene Proteine mit bestimmten Milchsäurebakterien und ich sehe dich jetzt, dass du nach dieser ganzen Arbeit der Kombinationsmöglichkeiten der vielen, die es gibt, du kommst in dein Labor und schaust dir das an und diese Matschepampe stinkt einfach ganz schlimm nach Kotze. Wie gehst du damit um, wenn solche Versuche einfach scheitern?
Ich lasse mich nicht runterkriegen, auf gut Deutsch. Jeder weiß, der irgendwie eine gewisse Naturwissenschaft studiert oder auch irgendwelche anderen wissenschaftlichen Arbeiten quasi durchführt, dass bei Forschung immer ein gewisser Punkt da ist oder ein gewisses Risiko da ist, dass man halt nicht das Ziel auf Anhieb erreicht, was man möchte. Und für mich ist es natürlich auch ein wertvolles Ergebnis, wo ich dann sage, okay, ich weiß, dass es jetzt nicht so funktioniert hat. Also mache ich es in erster Linie nicht mehr genauso, sondern guck, wie kann ich es verbessern.
Aber du bist immer so aufgeräumt. Bist du mal in so ein Resilienzfass gefallen als Baby? Oder hast du dir das jetzt antrainiert? Weil das könnte ja auch sein, dass du da ewig im Labor stehst, dann kommst, dann riechst nach Speibsi nach Kotze und du bist einfach, hast du auch mal geflucht?
Ja, natürlich.
Es beruhigt
man
mich.
Flucht natürlich immer. Ich meine, man steckt so viel Arbeit und Zeit hinein. Man muss ja auch bedenken, dass es auch Deadlines gibt. Und wenn dann halt mal was nicht klappt, dann ist natürlich dann quasi Feuer unterm Hintern.
Aber hast du einen Tipp für alle, die uns zuhören, wie man sich Resilienz angedeihen lassen kann, wenn man wirklich verzweifelt ist? Klopf mal allen, die gerade in der Situation sind, auf die Schulter.
Man sollte einfach mit einer Erwartung reingehen, dass halt eben was nicht klappen kann und dass man auch da gleichzeitig auch schon ein bisschen an andere Umwege denkt, wie kann man das besser machen. Und dadurch fängt man dann solche Situationen ganz gut ab.
Also nie, dass man denkt, man ist in einer Sackgasse, es ist auswegslos und es gibt immer einen
Weg.
Man
findet immer einen Weg.
Immer einen Weg aus der Sackgasse. Bist du eigentlich selber Veganer?
Nein. Ich habe tatsächlich fast 2 Jahre versucht, vegan. Aber ich bin einfach ein Genussmensch und für mich ist auch wichtig, dass jeder für sich so das Maß findet. Und ich bin jetzt auch nicht so hart drauf gepolt zu sagen, du musst jetzt dich vegan ernähren, weil das ist die einzige Methode, um quasi nachhaltig zu leben. Dafür bin ich einfach, ja.
Dafür ist Käse in seiner Vielfalt auch eigentlich zu schön. Pass auf, ich male dir jetzt ein wunderschönes Bild.
Mhm.
Du hast die perfekte Rezeptur gefunden. Du kannst wirklich ein Produkt aus Lupinenprotein machen über Fermentation, was extrem ist wie Käse. Der perfekte Ersatzkäse, die Alternative. Findest du jetzt eigentlich, dass das Wort Ersatzprodukt der tollen Arbeit, die du leistest, dieser liebevollen Forschungsarbeit, diesem Suchen, Riechen, Schmecken, Fühlen, dass das dem gerecht wird?
Ja, also zum einen schon, aber für mich war es eigentlich immer wichtig, dass man Ersatzprodukte nicht unbedingt als Ersatzprodukte sehen soll, kann, muss, sondern dass man irgendwann die Offenheit hat, auch zu sagen, es ist ein eigenständiges Produkt.
Ein eigenständiges Produkt. Also deine Vision ist, dass wir eines Tages in den Supermarkt gehen und sagen, boah, jetzt habe ich wirklich Lust auf ein Lupinenrad vom Fraunhofer IVV. Ich nenne es jetzt mal Lupinenrad hier, weil es so fest ist. Ja, dass ich dann sage, das auf meinem Vollkornbrot.
Ja.
Zum Schluss möchte ich dir die Science-Tea-Time-Frage aller Science-Tea-Time-Fragen stellen. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du gern mal einen Tee trinken?
Da gibt es sehr viele, aber ich würde jetzt mal einfach sagen, mit der Gründerin des Ethos einen Tee trinken.
Dieses 100 Jahre alten vegetarischen Restaurants in München.
Genau. Und allgemein mit dem Künstlerkreis, der sich dort halt quasi getroffen hat und zu wissen, was deren Ideen waren und warum das Ganze so entstanden ist, wie es entstanden ist.
Eine Zeitreise bei einer Tasse Tee. Mann, da wäre ich tatsächlich auch wahnsinnig gern dabei. Vielen herzlichen Dank, Daniel.
Dankeschön.
Das war Science Tea Time, der Podcast, in dem junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von ihrer Forschung und ihrem ganz persönlichen Weg dorthin erzählen. Und von Daniel habe ich ganz viel gelernt heute, wie chemisch komplex Käse ist und wie viele Faktoren genau stimmen müssen, damit die Mikroorganismen genau den richtigen Käse machen. Ich habe gelernt, man kann Genießer sein und sich trotzdem umwelt- und klimafreundlich ernähren. Und ich habe gelernt, dass man als junger Wissenschaftler manchmal auf sein Bauchgefühl hören muss, damit man seiner Passion auch folgt und sich das zutraut, auch wenn es vielleicht im ersten Moment ein bisschen unklug erscheint. Wenn ihr Anregungen habt, also wenn ihr jemanden kennt, die oder der auch mal unbedingt bei uns hier in der Science Tea Time erzählen sollen und mit mir eine Tasse Tee trinken, wenn ihr als junge Wissenschaftlerin oder als junger Forscher Lust habt, euch und eure Arbeit vorzustellen, dann meldet euch bei uns. Alle Infos zum Podcast findet ihr in den Shownotes. Science Tea Time wird produziert vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Caro Matzko. Autorin Jenny von Sperber, Chefin vom Dienst Sabine Pusch-Linhardt, Redaktion Corinna Benning, Sounddesign Benedikt Wiesmeier und Enno Rangnick. Produktion FC Shuttle, Social Media Irene Sanchez. In der nächsten Folge spreche ich mit Medizinerin und Stoffwechselforscherin Ruth Hansen über die Frage, wie steuert unser Gehirn unser Essverhalten, ohne dass wir es merken? Bis dahin noch ein Tipp von unserem Team. Caroline Worps und Miguel Rubitzky sind zu viel und zu tief im Internet und haben zu viele Tabs offen. Deshalb kommen sie jeden Mittwoch vor dem Mikrofon zusammen, um ihre Tabs gemeinschaftlich zu schließen. Aber natürlich nicht, ohne sie noch einmal ausgiebig zu besprechen. Too Many Tabs hört ihr in der ARD Audiothek. Auch die aktuelle Folge Science Tea Time gibt es immer in der ARD Audiothek. Abonniert uns gleich, damit ihr keine Folge verpasst und empfehlt uns gerne weiter. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt uns an scienceteatime@br.de.